Hallo und herzlich willkommen beim Balestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns im Podcast um ein Thema, mit dem wir uns schon viel befasst haben und das den Podcast auch auszeichnet. Unser heutiges Thema beschäftigt sich wieder einmal mit Spielmanipulationen und Wettbetrug. Der Balestra Podcast zählt dabei zu den Medien, die dieses Thema ständig beobachten und nicht aus den Augen verlieren. Unsere Recherchen zum Fall Kourou, die ja auch mit dem Sportjournalismuspreis 2022 in der Kategorie Audio ausgezeichnet wurden, verlinke ich euch nochmal in den Shownotes der Folge. Aktuell ist der Balestra Podcast Teil eines internationalen Recherchenetzwerks, das sich mit der Rolle der sogenannten Datenscouts beschäftigt. Hier geht es darum, wie Spiele aus dem österreichischen, deutschen oder generell europäischen Amateurbereich bei asiatischen Wettanbietern landen, die diese für live wetten, also Tipps wie, welches Team bekommt die nächste gelbe Karte, welches Team kriegt den nächsten Eckball oder Elfmeter zugesprochen, verwenden. Welche Rolle spielen dabei die Datenscouts, also jene Personen, die in der Nähe der Mittellinie sitzen und ständig in ihre Smartphones Live-Informationen zum Match eingeben? Es geht aber auch darum, wer diese Scouts beauftragt und wie die Vereine damit umgehen. Los geht's jetzt mit unserem Teamkader. Hier stellt sich diesmal Jan Mohnhaupt selbst kurz vor.
Hallo, mein Name ist Jan Mohnhaupt. Ich bin freier Journalist und Buchautor und ich schreibe vor allen Dingen Bücher, meistens zu kulturgeschichtlichen Themen. Ich befasse mich relativ viel mittlerweile mit der Geschichte von Tier-Mensch-Beziehungen. Ich habe Bücher geschrieben über die Geschichte der Berliner Zoos im Kalten Krieg und auch über die Rolle und Bedeutung der Tiere im Dritten Reich. Komme aber ursprünglich eigentlich vom Fußballjournalismus und habe mich da eigentlich immer vor allen Dingen für eher abseitige Themen interessiert und wahrscheinlich hat mich das auch dann zum österreichischen Fußball gebracht. Und da war der Balestra quasi die erste Anlaufstelle. Ich schreibe jetzt für den Balestra schon seit Ausgabe 84. Das war im Sommer 2013. Damals habe ich über meinen Heimatverein, den MSV Duisburg, geschrieben, der damals vor dem Sturz in den Amateurfußball stand. Hatte vorher die Lizenz für die zweite Liga entzogen bekommen und es war eben die Frage, wird es die fünfte Liga oder vielleicht doch noch die dritte Liga? Und es ist am Ende die dritte Liga geworden. Da spielt er immer noch und ich schreibe auch immer noch für den Balestra und habe aber in der Zwischenzeit einige Schwerpunkte mitbetreut und mitgeschrieben. Unter anderem habe ich über Tormänner geschrieben, über Vereine wie Feyenoord Rotterdam, aber auch über die letzte Oberligasaison der DDR oder die beiden Berliner Fußballvereine Hertha und Union, die sich 2019, 30 Jahre nach dem Mauerfall, zum ersten Mal in der ersten Liga getroffen haben. Und ansonsten betreue ich jetzt seit 4 Jahren auch schon die Rubrik Unsterblich, in der immer in der Heftmitte einem aktuell verstorbenen Fußballer gedacht wird. Und ich hoffe, es kommen jetzt noch weitere Themen und auch Schwerpunkte hinzu. Für das kommende Jahr kann ich ja schon mal sagen, es wird auf jeden Fall zum Jahresende hin einen Schwerpunkt geben, an dem ich mitarbeite. Aber welcher das ist, das verrate ich jetzt noch nicht. Für mich zeichnet den Balestra aus, dass er mit Abstand das beste Fußball-Kulturmagazin im deutschsprachigen Raum ist. Das gilt vor allen Dingen für die Themenauswahl, die mich auch immer wieder überrascht. Und es erfreut mich auch immer wieder, was alles möglich ist im Balestra, welche Betrachtungswinkel, welche Perspektiven man als Journalist dort einnehmen kann. Ich finde es auch gut, dass der Balestra nicht immer dem Mainstream hinterherläuft. Manche würden vielleicht sagen, er beleuchtet den absoluten Spitzenfußball und die dortigen Spieler und Vereine nicht aufmerksam genug. Aber ich finde gerade diesen etwas abseitigen Blick auch manchmal sehr gut und finde auch, das sollte der Balestra weiterhin forcieren. Denn von der anderen Sorte gibt es schon genug Fußballmagazine, die sich immer mit den gleichen Vereinen und den immer gleichen Figuren beschäftigen. Ich würde mir wünschen, wenn der Balestra noch über Österreichs Grenze hinaus bekannter würde und man ihn vielleicht irgendwann nicht nur im deutschen Bahnhofsbuchhandel findet und er auch dort wirklich ja, eine feste Größe, ein festes Medium in der Fußball-Kulturberichterstattung ist. Und ich hoffe, ich kann einen Teil dazu beitragen mit meinen Berichten.
Das war Jan Mohnhaupt. Kommen wir zurück zum Thema Spielmanipulationen, international besser bekannt als Matchfixing und Datenscouts. Wir haben uns die Thematik aus mehreren Blickwinkeln angeschaut und zuallererst mal mit Steve Maneri. Er ist ein englischer Journalist, der bereits viel zu Spielmanipulationen und Daten veröffentlicht hat, gesprochen. Hier stellt er sich vor und erzählt einiges über das Projekt.
I'm a freelance journalist and I write about, sports integrity and governance and matchfixing and those kind of things.
Das Projekt, das wir im Moment betreiben, beschäftigt sich mit Sportwetten und Daten und basiert auf einer Recherche, die wir zuvor bereits gemacht haben. Es geht dabei darum, wie die Daten von Fußballvereinen gesammelt werden. Wir sind ein internationales Team mit Journalisten aus Österreich, Polen, Tschechien und weiteren Ländern und schauen uns an, wie die Daten, die zum Live-Wetten nötig sind, im Amateurfußball gesammelt und verarbeitet werden. In England und Deutschland kannst du auf Spiele in der 8. Liga wetten und oft wissen die Vereine gar nicht, dass ihre Spiele am Wettmarkt landen. Wir untersuchen, wie die sogenannten Data Scouts zu diesen Amateurspielen gehen und Live-In-Play-Daten sammeln und verarbeiten.
Wer sind diese Datenscouts und für wen arbeiten sie?
Normalerweise gehören diese Datenscouts zu großen Datenfirmen oder zu deren Töchterunternehmen, wie zum Beispiel Sportsradar oder StatsPerform, Genius Sports oder IMG. Diese Firmen sammeln die Daten und verkaufen sie an Wettanbieter.
Warum sind sogenannte Live-Wetten hier im Fokus?
Aber die Datascouts machen die Live-In-Play-Wetten, also sowas wie, welches Team erhält die nächste gelbe Karte und so weiter, überhaupt erst möglich. Und diese Wetten sind für Wettbetrüger sehr interessant. Da wettest du also nicht auf den Ausgang des Spiels, sondern auf ein Ereignis im Spiel. Wenn zum Beispiel der Schiedsrichter bestochen ist, kannst du bei sowas leicht auf einen Elfmeter in der ersten Halbzeit wetten.
To get a yellow card at a certain point, or maybe you're going to get the referee, or maybe you're going to bribe the referee to give a penalty. You know, you're going to fix a game for 2 goals by half time with one team. If you've got the referee in your pocket, he'll give a dodgy penalty.
Warum liegt der Fokus der Recherche auf dem asiatischen Wettmarkt?
Yeah, I think so, because the regulated markets in if you've got a license in most countries, as part of your license, you have to report suspicious.
Ja, genau, denn die regulierten Wettmärkte in Profiligen haben ja bereits Warnsysteme. Da wird ein auffälliges Wettverhalten dann an die zuständigen Behörden und die Polizei gemeldet. Aber am asiatischen Wettmarkt gibt es viel weniger Regulierungen. Dazu kommt noch, dass der Markt in Asien so groß ist und es um so viel Geld geht, dass die Betrügereien viel weniger auffallen.
Philippines, and those licenses are meaningless really. There's very little regulation. They're not obliged to report any suspicious betting, and the licenses really all they do is get them, mean a bank will open, they can deal with banks. That's the only thing. And that's where those massive Asian betting markets, they're so huge, trillions of dollars a year are staked every year. And if you're fixing matches there, it's like a drop in the ocean. No one's even going to notice it.
Kannst du uns einen Einblick geben, wie die Arbeit der Journalisten abläuft?
The project we're doing now, we're trying to get in touch with journalists from other countries like yourself, a couple of guys in the Czech Republic.
Wir haben in vielen Ländern lokale Journalisten in unserem Team, die mit den Vereinen in Kontakt treten und sie einfach fragen, wisst ihr eigentlich, dass eure Spiele am Wettmarkt landen und wisst ihr auch, wie die Spiele dort landen? Dann sagen die meisten natürlich nein, das wissen wir nicht. Wenn wir ihnen dann erzählen, dass bei jedem Spiel ein Data Scout unter den Zuschauern ist und sie fragen, ob sich der Scout bei ihnen angemeldet oder akkreditiert hat, dann ist die Antwort meistens genauso nein.
Games on betting markets, and sometimes they'll say, yeah, we kind of know that, and then we'll say, well, do you know how they're on betting markets? And they'll nearly always say, no, we don't understand that, and then we'll say, okay, that's because there's a scout in your ground.
Geht es bei dieser Recherche auch darum, wie die Vereine mit der Situation umgehen?
Yeah, I think they could make the data scouts a credit. I mean, they don't have to allow those scouts in the ground.
Die Vereine müssen den Data Scouts nicht erlauben, in ihr Stadion oder auf ihren Platz zu kommen. Das ist doch genauso wie bei den gewaltbereiten Fans. Die Vereine können Platz- oder Stadionverbote aussprechen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Daten für Live-In-Play-Wetten genutzt werden. Meistens sitzen die Data Scouts bei der Mittellinie, tippen laufend auf ihr Handy, die sind aber nicht auf TikTok oder so, sondern übermitteln Daten für den asiatischen Wettmarkt.
Normally you can find them on the halfway line, so they got a good view of the match. They're probably on their what looks like the telephone. So you get like older guys like me, and they'll think, it's just some kid on TikTok, right? But it's not some kid on TikTok. It's some guy transmitting live data Asian betting companies.
Gäbe es diese Datenscouts also nicht, wäre das Problem dann gelöst?
Ich glaube, es ist kein allgemeines Problem von Sportwetten und auch kein Problem der großen Ligen. Die großen Ligen haben exklusive Verträge mit Datenunternehmen. Aber das führt dazu, dass die anderen Datenunternehmen sich auf die Spiele im Amateurbereich fokussieren. Also zum Beispiel Spiele in der 8. Liga in England oder Deutschland, dort wo es eben keine Verträge gibt. Und auf Spiele von Trainingslagern zum Beispiel auch in Österreich gewettet wird.
So that means that the other data companies need to look elsewhere for matches to offer, and so that they go down and down and down. So that's why they're in the 8th league in Germany or in England, because they're finding matches that are free.
Sollten deiner Meinung nach die Fußballverbände mehr dagegen tun?
Die Verbände der Amateurligen müssen mit den Vereinen in Kontakt treten und sich darüber aufklären, dass Spiele am Live-Wettenmarkt in Asien landen und wie es dazu kommt.
You know, that's the club's individual choice, or maybe the league as a whole takes a choice. But I think the lower down there is, there won't be any official agreements. So therefore, it's a kind of an ad hoc thing, and maybe they want to employ someone to go around the ground and find those scouts.
Was ist jetzt das Ziel dieser internationalen Recherche?
I think
Es geht uns einfach um die Aufmerksamkeit für das Thema und die Abläufe. Wenn wir uns Spielmanipulationen im Fußball anschauen, dann ist der Trend da, dass die Betrugsfälle immer mehr in den Amateurbereich wandern, in die unteren Ligen. Nimmt man jetzt die Möglichkeit, auf solche Spiele, Live-Wetten zu setzen, dann reduziert das auch die Möglichkeit der Wettbetrüger. Es wird zwar nicht das allgemeine Problem mit Spielmanipulationen lösen, aber es kann dazu beitragen, es kleiner zu machen.
Das war ein Gespräch mit Steve Maneri, dem Leiter der internationalen Recherche Play Local, Fix Global. Eine gute Anlaufstelle in Sachen Spielmanipulation in Österreich ist auch immer der Playfair-Code. Dort habe ich mit dem Geschäftsführer Severin Moritzer über das Thema gesprochen. Herr Moritzer, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Können Sie sich und die Organisation Playfair-Code bitte mal vorstellen?
Zunächst einmal danke für die Einladung. Der Playfair-Code ist eine Organisation beziehungsweise mittlerweile eine Institution im österreichischen Sport seit knapp über 11 Jahren, die kurz zusammengefasst versucht, mit den österreichischen Sportstakeholdern, also den Verbänden, den Wettanbietern und darüber hinausgehenden Sportinstitutionen, Sport Austria, ÖOC etc., Prävention und Bewusstseinsbildung im Bereich von Spielmanipulation und Wettbetrug zu betreiben. Wie tun wir das? Das tun wir ganz einfach, indem wir direkt zu den Betroffenen gehen, also zu den potenziell Betroffenen gehen, also zu den Athletinnen und Athleten, zu den Trainern, zu den Funktionärinnen, also Managern etc., also alle, die rund um den Sport entsprechenden Einfluss und auch Kraft haben. Und dort klären wir über die, nennen wir es flapsig, Risiken und Nebenwirkungen von Spielmanipulation auf, die halt auf der einen Seite gravierende strafrechtliche Konsequenzen haben können, siehe diverse Prozesse in Österreich in den vergangenen Jahren, aber auch international, und natürlich disziplinarrechtliche Konsequenzen haben und damit dann im Regelfall Karrieren auch nachhaltig beschädigt, wenn nicht im Regelfall beenden.
Sie haben ja auch eine Meldestelle, glaube ich, eingerichtet, wo man sich melden kann, wenn man den Verdacht hat, dass Spielmanipulationen vonstatten gehen. Wie, können Sie vielleicht nochmal sagen, arbeiten Sie auch mit Behörden zusammen, auch mit der Polizei oder mit wem arbeiten Sie noch zusammen?
Ja, das ist eben sozusagen das Ende der Prävention, ist dann der Beginn der Intervention. Prävention ist eben ganz stark von uns besetzt bei den Sportarten und dementsprechend Verbänden in Österreich, die auch eine entsprechende Relevanz am Wettmarkt haben. Das sind in etwa 10 Sportarten, vom Fußball angefangen, bis hin über die anderen Ballsportarten, Volleyball, Handball, bis hin zu Tennis, Eishockey etc., die bei uns oder unter unserem Dach dabei sind und von dieser Prävention auch sozusagen umfasst sind, also wie vorhin gesprochen. die diversen Zielgruppen, die wir da bespielen. Das andere Ende ist jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, die Intervention, und dort sind wir natürlich die Schnittstelle. Wir selber sind keine Ermittlungsbehörde, wir sind ein Verein, wir sind also sozusagen auch nicht die Kraft einer Behörde, aber wir sind dadurch, dass wir eben sehr stark bei den Athletinnen oder bei denen, die man für eine Manipulation letztlich auch braucht, vor Ort immer wieder nachhaltig und wiederkehrend präsent sind, kennen uns diese Menschen, vertrauen uns diese Menschen, und wenn was ist, dann kommen im Regelfall Meldungen auch zu uns direkt, die wir dann nach einem ganz sozusagen organisierten Prozedere abarbeiten. Also das wird sozusagen verakten vermerkt und dann weiß wer mit wem spricht. Also ein Kommunikationsszenario wird da im Regelfall durchgespielt, dass diese Information auch an die Polizei, an die ermittelnden Behörden, das Bundeskriminalamt, wo es ja eine eigene Stelle auch dafür gibt, geht und dort Ermittlungen aufgenommen werden können.
Wie viele solche Meldungen gehen da pro Jahr ein?
Es ist schwer zu sagen, das orientiert sich sozusagen, es gibt da kein definitives Muster, aber wir haben schon so im Regelfall, wir kategorisieren das in Halbjahre ein, weil wir das dann auch jedes Halbjahr evaluieren. Im Schnitt 6 bis 10 solche Meldungen, die kommen. Mittlerweile dadurch, dass wir in den Athletenkreisen oder in den Zielgruppen uns so bekannt gemacht haben mit der Prävention, kommen die fast ausschließlich nur noch zu uns, um die Frage von Ihnen ursprünglich die Frage zu beantworten. Ja, es gibt auch tatsächlich eine Meldestelle, bei uns heißt das Ombudsstelle, wo man sich auch hinwenden kann. Detaillierte Informationen finden sich bei uns auf der Website, aber vereinfacht ist das bei einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei angesiedelt. Dort sitzt unser Ombudsmann physisch als Person und dort kann er sich auch rund um die Uhr und kostenfrei etc. an den wenden. Aber die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass dieses niederschwellige Angebot, nachdem man Vertrauen aufgebaut hat mit diesen Menschen, uns gegenüber sehr gut angenommen wird.
Jetzt hat ja der Fall Kulitsch der Boga, hat der auch für Ihre Arbeit sowas wie eine neue Zeitrechnung in Sachen Wettbetrug in Österreich eingeleitet, oder wäre das zu viel gesagt?
Nein, definitiv. Also ist vollkommen richtig, dass davor bis zum Kulitsch der Boga-Fall, das ist jetzt bald einmal 10 Jahre her, hat Spielmanipulationsverdachtsfälle gegeben. Ab dem Zeitpunkt hat es dann Spielmanipulationsfälle gegeben. Man muss immer bei den Dingen, die man im Leben macht, ein bisschen auch das Glück des Tüchtigen haben. Und das war bei uns auf der zeitlichen Achse dadurch gegeben, dass wir ziemlich genau 1,5 Jahre bevor der Boga Kulitsch schlagend geworden ist als Fall, unsere Arbeit begonnen haben, und zu dem Zeitpunkt, wo der Fall damals im November 2013, glaube ich, aufgegangen ist, bei allen österreichischen Fußball-Bundesligisten ich schon in einer Schulungsrunde unterwegs gewesen bin und somit natürlich die Defensivargumente, die medialen Defensivargumente damals aus der Liga heraus und aus dem ÖFB heraus und unserer Arbeit schon recht solide waren, weil man dann klarerweise sagen konnte, ja, wir haben diese Problematik erkannt, die ja nicht nur eine österreichische, sondern eine globale ist, und haben begonnen, die Schritte sozusagen zu gehen und Maßnahmen zu setzen. Dass es dann tatsächlich diesen Fall gegeben hat, ja, vergeht kaum ein Tag, wo man nicht in den Sportmedien über Spielmanipulation liest. Wir haben halt das vorher angegriffen und dadurch recht bekommen, dass wir die richtigen Maßnahmen gesetzt haben. Aber damit heißt es ja nicht, dass es das nicht weiterhin geben wird. Umso mehr und wichtiger wird die Arbeit unterstrichen. Aber ja, also um da einen Satz noch anzufügen, das war natürlich Goldeswert. Also muss man ganz klar sagen, die Aufmerksamkeit, die wir und unsere Arbeit durch diesen Fall dann erfahren haben, hätten wir nie und nimmer selber stemmen oder uns leisten können. Und ja, der Zufall und das Glück des Tüchtigen und die richtigen Maßnahmen gesetzt zu haben, war halt eine sehr positive Gemengelage, die uns in den Folgejahren natürlich sehr geholfen hat, weil ab dem Zeitpunkt war dann schon im österreichischen Sport klar, insbesondere im Fußball, dass das nicht etwas ist, was irgendwo passiert, sondern hier bei uns zu Hause. Und dementsprechend sind dann auch viele Türen des Verständnisses, dass das wirklich ein Thema ist, aufgegangen. Und das hilft uns bis heute in der tagtäglichen Arbeit.
Der Balestra hat ja dann den Fall Kourou sehr exklusiv recherchiert und mit an die Öffentlichkeit gebracht. Wie ordnen Sie diesen jüngsten Fall an Spielmanipulationen ein?
Wenn man es vielleicht beginnt, von der internationalen Dimension runterzubrechen auf die nationale, ist es eigentlich eine relativ logische Folge dessen, was wir in den letzten Jahren beobachten, auch sozusagen über unsere Monitoring-Partner. Das ist einfach, dass sich das Manipulationsgeschehen aus den Top-Ligen weiter hinunter in die, nennen wir es, semi-professionellen Ligen verlagert, ohne das despektierlich zu meinen, aber das sind Menschen, die Profifußballer sind, aber nicht davon leben können, wie das in der Regionalliga der Fall ist. Und dort natürlich die Bereitschaft zur Manipulation, Kraft des geringeren Einkommens, wesentlich höher ist. Also vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, zu sein scheint. Mittlerweile kann man sagen, ist, weil ja der Fall das relativ klar unterstrichen hat. Dazu muss man aber ehrlicherweise auch noch sagen, dass dieser Fall rund um Corona passiert ist. Da haben dann die ersten beiden Dinge in Österreich und ich glaube auch europaweit das Privileg und die Kraft gehabt, weiterspielen zu können, weil man das ja gut organisatorisch auch abwickeln konnte. Darunter sind halt im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgegangen und wenn kein Fußball stattfindet, dann verdient man auch gar nichts, auch nicht das weniger in diesen Ligen und dann gehen natürlich viele Probleme einfach auf. Das ist das eine und das zweite ist das, und jetzt sind wir auf der nationalen Ebene gelandet, der Hintergrund, warum dieser Fall so aufgehen konnte oder man so gut zu Ergebnissen kommen konnte, war erstens die exzellente Arbeit der Polizei, der Ermittler, unserer Partner im Bundeskriminalamt. Und das aber flankiert durch die Tatsache, dass der ÖFB gemeinsam mit uns relativ knapp, bevor der Fall aufgegangen ist, begonnen hat, auch in den dritten Ligen in Österreich, also in den Regionalligen, ein Monitoring, also eine Art Überwachung der Wettmärkte und der Spiele einzuziehen. Das ist aber nicht sehr groß von uns allen kommuniziert worden oder um korrekt zu sein, gar nicht. Und als dieses Monitoring-System dann einfach begonnen hat zu arbeiten, siehe da, ist dann sozusagen ein auffälliger Bericht über ein auffälliges Spiel nach dem anderen hereingekommen und dann konnte die Polizei flankiert mit dem, was vorher schon vorhanden war an Material und Information, sehr gut die Fälle nachrecherchieren und ermitteln.
Einer der Hauptermittler, der beim Prozess in Graz gesagt, dass bereits die nächsten Ermittlungen laufen, dass ein nächster Skandal auf uns zukommen wird. Wie ist da Ihr Wissensstand?
Kann ich nichts dazu sagen, außer dem, was Sie auch, nehme ich an, aus Open Source, also aus den Medien kennen oder wiedergeben. Mehr Informationen habe ich dazu auch nicht, aber man braucht gar nicht auf den nächsten Fußballprozess oder Fußballskandal warten oder was auch immer dann noch nachkommt an Ermittlungen. Wir brauchen nur nach Graz schauen, dort ist aktuell ein Strafprozess im sogenannten Basketballkomplex von vor 3 Jahren gegen 11 Angeklagte im Gange. Wird, glaube ich, Mitte Oktober weitergehen und oder schon zum Abschluss kommen. Das wird man sehen. Aber das, was wir früher gesagt haben oder wir oft gehört haben, Insel der Seligen gilt, also zumindest für das Thema Spielmanipulation in Österreich, definitiv nicht. Aber es ist auch relativ klar, wenn man bei gewissen Dingen, also reden wir, wenn wir jetzt über Spielmanipulation und Wettbetrug detaillierter hinschaut, und das tun wir eben Kraft der Tatsache, dass es eine Institution wie den Playfair Code geben kann, getragen eben durch diese Stakeholder. Wenn man genauer hinschaut, ist es meistens im Leben so, dass man dann auch irgendwann mal was findet. Wenn man nicht hinschaut oder das Blind Eye macht, dann findet man halt auch nichts.
Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sendung. Ein internationales Netzwerk an Sportjournalisten, der Balestra ist Teil davon, aus Österreich, hat eine Recherche am Laufen mit dem Titel Play Local, Fix Global. Dabei wird untersucht, wie Live-Wetten im Amateurfußball ablaufen, wie es sein kann, dass man auf österreichische Amateurspiele auch am asiatischen Wettmarkt setzen kann. Und eine ganz zentrale Rolle spielen dabei die sogenannten Datenscouts, also Leute, die für Datenunternehmen Spiele besuchen und Live-Daten wie Eckbälle, rote Karten und so weiter übermitteln. Ohne diese Daten wäre es nämlich nicht möglich, solche Live-Wetten auf Amateurspiele zu setzen, was wiederum dazu führen würde, dass diese Spiele weniger attraktiv auch für Wettbetrüger wären. Vielleicht können Sie uns da einen kurzen Einblick geben über die Kenntnisse von Ihnen zu dieser Thematik.
Schwierig. Das ist keine einfache Thematik, weil es relativ komplex ist und wir in dem Bereich auch tatsächlich nicht Experten sind. Da würde ich mit den Kollegen von Sportrad reden, die das deutlich besser einschätzen können. Tatsache ist aber, dass sozusagen ein Live-Bild, also ein Fernsehbild oder ein Streaming-Bild Freund und Feind des Sports sein kann. Einerseits natürlich, wenn man ein Bild hat, dann freuen sich Menschen, die sich das anschauen können. Andererseits kann man mit Live-Bildern einfach auch Quotierungen vornehmen, weil man eben Live-Match-Daten hat und oder generieren kann. Und dann braucht sozusagen vor Ort auch nicht mehr das System dieser Scouts, die Sie genannt haben. Das war in früheren Jahren tatsächlich ein riesiges Problem, dass die in Fußball- und oder Tennisstadien drinnen gesessen sind und dann sozusagen mit diversen Impulsen die Resultate entsprechend auch nach außen weiterhin vermittelt haben. Da hat es ja auch lange die Diskussion gegeben, dass das sozusagen die Verzögerung des Live-Bilds, diese paar Sekunden, die da dazwischen sind, genutzt werden, um sich sozusagen am Wettmarkt entsprechende Vorteile zu verschaffen. Diese Diskussionen, glaube ich, die gibt's einfach nicht mehr. Play Local, Fix Global, ja, spiegelt aber in Wahrheit genau das wider, was sozusagen vorher die Botschaft gewesen ist, dass eben nicht mehr in den ganz großen Ligen versucht wird zu manipulieren, sondern man einfach deutlich weiter hinuntergeht. Es ist uns allen klar, dass wir in der Premier League oder in der deutschen Fußball-Bundesliga es wahrscheinlich sehr schwer sein wird, einen Spieler zu überzeugen, ein Spiel zu manipulieren, weil der erstens finanziell entsprechend abgesichert und ähnliches ist. Es gibt immer Anknüpfungspunkte, weiß nicht, wenn jemand Schulden hat oder wenn jemand spielsüchtig oder anderen Süchten verfallen ist, dann eröffnen sich immer Möglichkeiten, sozusagen diese Menschen auch unter Druck zu setzen. Aber in Wahrheit ist es, hat sich diese Bewegung einfach ein wenig nach unten verschoben. Und das spiegelt jetzt auch wieder den Titel Ihres Projekts wieder.
Genau. Die ersten Recherchen von dem Projekt haben nämlich auch gezeigt, dass sehr viele Vereine gar nichts davon wissen, dass ihre Daten und Live-Spieldaten am asiatischen Wettmarkt dann landen. Jetzt wäre meine Frage, wie kann man die Vereine auch besser auf die Situation vorbereiten oder schützen? Wen sehen Sie da auch in der Verantwortung?
Das ist eine gute Frage. Ich würde dann nicht sozusagen Verantwortungen zuordnen, weil dann sozusagen immer die Frage der Konsequenzen und wer hätte was besser machen können oder sollen oder müssen. Das ist eher eine politische Implikation. Ich glaube, man muss sich das einfach sehr neutral anschauen. Wenn ich heute ein Fußballspiel sehe, egal wo, dann sind die Daten, also die Ergebnisse, Teilereignisse, bleiben wir beim Fußball, Halbzeitstand, Endstand, Corner, rote Karten, gelbe Karten, was auch immer. Das ist jetzt nicht etwas, was irgendjemandem exklusiv gehört. Nicht? Also ein Wettanbieter muss nicht, wie beispielsweise jemand anderer für einen Wettbewerb eine Lizenzfee und eine Lizenz bezahlen, sondern jeder von uns ist frei, die Daten zu verwenden oder zu nehmen, die sich aus einem Spiel ergeben, die gehören nicht dem Verein. Und darauf basiert ja das System der Wettanbieter, dass sie eben keine Rechte dafür bezahlen müssen, dass sie die Spieldaten in ihrem Sinne verwenden. Natürlich gibt es Firmen wie Sportradar und andere, die das dann sozusagen für eine Liga anbieten und diese Liga dann auch ein entsprechendes Entgelt dafür anbieten, dass sie dieses Datenservice, nennen wir es mal so, anbieten. Aber das ist jedenfalls nicht exklusiv. Also es kann jeder für sich auch selber machen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite kann natürlich jeder Verein auch selbst entscheiden, wen er ins Stadion lässt oder auf seinen Platz lässt. Man kann auch sozusagen Stadionverbote aussprechen, wenn es einen Grund dafür gibt, eine Vermutung.
Da haben die recht.
Das heißt, da gibt es natürlich schon diese Diskrepanz. Will ich jetzt, dass meine Spiele, wenn wir jetzt zum Beispiel in die achte deutsche Bundesliga gehen, also in die achte Liga in Deutschland gehen oder England, will ich als Amateurverein, dass mein Spiel für Live-Wetten am asiatischen Markt landet? Ich habe keinen Vorteil. Vielleicht habe ich einen Nachteil, weil auf meine Spieler eine Manipulationsanfrage zukommt. Also da sind wir dann schon wieder bei diesem, wie kann sich der Verein auch damit auseinandersetzen und schützen?
Das wird nur in der Praxis, glaube ich, relativ schwer für den Verein sein, jemanden über ein Betretungshaus oder Stadionverbot, egal welche Skalierung der Drastik man da jetzt hernimmt, auszuschließen, der sich ein Spiel anschaut und dann irgendwelche Daten irgendwohin vermittelt. Also jetzt allein sozusagen die Beweiskette aufzubauen, halte ich für extrem schwierig. Ich glaube, man muss es anderswo ansetzen, wenn man sagt, aus ihrer Argumentation oder Logik folgend, wären Vereine, da bleiben wir bei Ihrem Beispiel, der achten Liga, dann anfällig darauf angesprochen zu werden, weil deren Spiele ja am asiatischen Wettmarkt, Klammer im Übrigen gibt es den ja de facto nicht, weil er illegal ist, bewettbar sind. Mhm. Da stellt sich die Frage, ich würde die Thematik umdrehen aus der Ecke, wo ich herkomme oder wo wir herkommen, und das ist die Prävention. Ein Spieler der achten Liga wird jetzt im Regelfall nicht von uns geschult werden, weil bis dorthin schaffen wir es nicht zu kommen. Aber ein Spieler der achten Liga in Deutschland, glaube ich, ist jetzt auch nicht mehr lebenserhaltend fähig. Also da wird man wahrscheinlich nicht das große Geld verdienen. Da muss halt auch die entsprechende Prävention, egal in welcher Art und Weise man sie dort betreiben kann, vorhanden sein. Also das, und wenn es nur, ohne jetzt Schulungen in dem Fall anbieten zu können, was in meinen Augen nicht notwendig ist, aber da muss ja sozusagen das normale Bauchgefühl oder auch der Anstand, oder jetzt kommen wir zu den anderen Attributen des Sports wie Fairness, Ethik, Moral und Ähnliches, schon eine gewisse Instanz sein.
Von Sportjournalisten wird dann auch kritisiert, dass sozusagen die nächste Stufe in diesem System, nämlich die Unternehmen, die diese Datenscouts ins Stadion schicken, dass es da auch Unternehmen gibt, die zum einen Daten für einen guten Zweck sammeln, aber die dann auch an Sportanbieter weiterverkaufen. Auch der Name Sportradar, mit dem Sie ja zusammenarbeiten, wird da immer wieder genannt. Wie sehen Sie das? Ist das ein Problem?
Das ist definitiv ein Problem und das ist auch der große Kritikpunkt an den Sportdatenanbietern, dass sie einerseits diese Sportdaten generieren für verschiedene Zwecke, die dem Sportverband zur Verfügung gestellt werden, der dafür im Regelfall auch ein entsprechendes Entgelt für die Rechte Abgeltung bekommt. Und auf der anderen Seite natürlich diese Sportdatenanbieter diese Daten dann auch verwenden, der Sportwettenanbieter Quotierungen vornehmen können, also Quotenfeeds dann angeboten werden oder gekauft werden. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, da mache ich es mir jetzt relativ einfach. Unser Thema ist die Prävention von Wettmanipulation und also von Spielmanipulation und Wettbetrug. diese Datenfirmen spielen bei uns da diesbezüglich relativ wenig Rolle. Sie spielen auf der anderen Seite auf der Monitoring-Ebene eine große Rolle, weil ohne dass ich diese Daten erheben würde, würde ich niemals zu Monitoring-Daten kommen. Also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ja, kann man so und oder so sehen, aber das eine Positive, also Monitoring und die Verfolgung von Manipulation, gäbe es nicht ohne das andere, was kritisch gesehen wird, nämlich die Generierung von Sportdaten zum Zweck von der Erstellung von Wettquoten. Ja.
Kommen wir jetzt noch einmal gegen Ende auf die Mikroebene. In Österreich gibt es ja diesen kuriosen Fall vom FC Mauerwerk. Der Balestra hat dazu bereits eine Recherche veröffentlicht. Jetzt hat der Präsident unlängst behauptet, nach einer 8:0-Niederlage seine Spieler hätten das Spiel absichtlich manipuliert. Wie geht man mit solchen Aussagen und mit diesem Fall um?
Ja, wie vorher angesprochen, das ist relativ unaufgeregt und standardisiert, was da passiert. Wir haben das auch der Kronenzeitung entnommen und haben dann entsprechend reagiert, so wie es bei uns üblich ist, dass wir den ÖFB davon in Kenntnis gesetzt haben, der das ja auch gleichzeitig wahrgenommen hat, weil es eine öffentliche oder eine mediale Verlautbarung gewesen ist. Gleichzeitig informieren wir die Kolleginnen vom Bundeskriminalamt, aber auch dort ist es ja Open Source, also es ist ja auch die Rede gewesen, dass es da eine Anzeige geben soll. In erster Konsequenz werden sich jetzt einmal, nehme ich an, die Kollegen vom Bundeskriminalamt anschauen, ob da was dran ist oder ob da nichts dran ist, und dann wird es entsprechende Schritte geben, sei es auf der Ermittlungsseite, strafrechtlich und oder auch dann beim ÖFB, was es disziplinarrechtlich bedeutet.
Also seit über 10 Jahren begleiten Sie ja den österreichischen Fußball in der Präventionsarbeit vor allem. Sie haben jetzt schon die eine Tendenz angesprochen, dass sich die Spielmanipulation in die Ligen weiter unten fokussiert. Gibt es noch andere Tendenzen, Richtungen, die Sie da beobachten konnten in letzter Zeit, und in welche Richtung wird es in Zukunft gehen?
Also das ist sicherlich eins der wesentlichen Lerneffekte, die wir gehabt haben, dass diese Verschiebung nach unten. Ansonsten, was den Fußball betrifft, bleibt die Gefahr nach wie vor am höchsten. Das ist auch eine stabile Entwicklung, weil nach wie vor halt das meiste Geld im Fußball gewettet wird oder es das attraktivste Produkt am Wettmarkt ist. Stark im Aufholen begriffen sind aber andere Sportarten, namentlich Basketball, aber jetzt nicht nur, weil wir diesen Fall hier in Österreich gehabt haben, sondern das ist ein internationaler Trend. Ebenfalls ein Trend oder eine Entwicklung der letzten Jahre ist, dass Tennis sehr stark auf der Überholspur ist. Klar, Tennis ist eine Einzelsportart und dementsprechend einfach deutlich einfacher zu manipulieren als eine Teamsportart. Und es schaut auch nicht so holprig aus, wie es vielfach im Fußball einfach ausschaut. Die Bilder kennen wir alle aus den diversen Fällen. Also das sind so Entwicklungen über die letzten Jahre, wo man sagt, in welche Richtung es geht. Aber es geht die Kurve der Manipulationsfälle einfach stetig bergauf, weiterhin. Nicht exponentiell, aber sehr stetig. Das heißt, das Problem ist eines, das nicht weniger wird, sondern es wird mehr. Dementsprechend bedarf es auf allen Ebenen auch mehr Arbeit. Also jetzt gerade aktuell, wie wir auch aus den Medien wissen, geht halt in Südamerika eine relativ große Thematik zu dem Thema auf. Stichwort Brasilien. In den USA ist vor 2,5 Jahren begonnen worden, der Wettmarkt liberalisiert zu werden, was dazu führt, dass ein legales Wettangebot geschaffen werden kann. Ob das in die eine Richtung ausschlagen wird oder in die andere Richtung ausschlagen wird, wo man jetzt das Wetten aus der Illegalität herausgeholt hat, das wird sich zeigen, aber dass dort Bedarf für Integrität im weitesten Sinne ist, versteht sich ja von selber.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Herr Moritzer.
Sehr gerne, danke vielmals.
Und am Ende wollte ich natürlich auch noch mit einem der betroffenen Vereine sprechen. Marcel Ludwig, Pressesprecher des Wiener Sportclubs aus der Regionalliga Ost, hat sich für uns Zeit genommen. Hallo Marcel, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Servus Simon, grüß dich, gerne.
Du hast ja vor einigen Wochen eine journalistische Anfrage von uns zum Thema Datenscouts bei eurem Verein bekommen. Inwieweit war diese Thematik vorher schon bekannt bei euch?
Ja, ganz unbekannt war es nicht. Zu den großen Spielen haben sich immer mal wieder Datenscouts angekündigt. Nachdem wir selber so gut wie gar keine Daten erheben und für die dritte Liga sich zumindest direkt an uns auch niemand wendet, sind wir zumindest nicht täglich oder wöchentlich damit konfrontiert.
Ist euch beim Wiener Sportclub bewusst, dass eure Spiele für Live-Wetten bei asiatischen Wettanbietern landen?
Naja, nicht zuletzt, ob des Wettskandals in der RLO vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder 2 Jahren. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist generell ein bisschen eine Krankheit im Fußball, dass man so weit runter wetten kann und vor allem dann auch auf so abstruse Dinge wie nächster Out-Einwurf, mehr Karten und so ganz absurde Dinge, die einfach offensichtlich manipuliert werden können. Ja.
Damit wird natürlich der Verein und die Spieler auch ein Stück weit interessanter für Spielmanipulateure, für Angebote oder Infiltrationen. Siehst du das problematisch?
Also ganz generell ist es natürlich problematisch. Man kann jetzt natürlich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil wenn man weiß, was in Österreichs Fußballligen zumindest unter der Hand bis weit, weit runter bezahlt wird, ja, also bis in die 6., 7. Liga sind ist eine Fixum von mehreren 100 Euro und 100 Euro am Punkt nicht ungewöhnlich und angemeldet ist man auf 200, 300 Euro vielleicht, wenn überhaupt. Ja, also das sehe ich mindestens genauso problematisch, muss ich sagen. Aber natürlich, ja, ganz generell öffnet das Tür und Tor für Fußballer, die sich was dazu verdienen wollen. Ja, selbst wenn es auf den Spielverlauf direkt nicht eingreift, ja, weil so die nächsten 3 Out-Einwürfe, ja, wie soll ich sagen, sind meistens nicht spielentscheidend. Ja, gelbe Karten zumindest in erster Instanz auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz natürlich ist das problematisch. Ja, weil vermutlich für Dinge mit höherem Wetteinsatz den Leuten mehr Geld schmackhaft gemacht wird. Ja? Und jede Art von Spielmanipulation halte ich für absolut daneben. Ja, ich glaube, mir fällt kein negativer Superlativ ein.
Jetzt gibt es ja klare Tendenzen, die beobachtet werden, dass sich Spielmanipulationen weg aus den obersten Profiligen verschieben in diesen Halbamateurbereich, Amateurbereich, dort, wo ihr auch im Moment seid. Was für einen Handlungsspielraum siehst du denn für euch als Verein, da dagegen zu steuern?
Naja, in erster Linie, also wir haben direkt im Anschluss an den Wettskandal vor 2 Jahren zum ersten Mal quasi verpflichtend vor jeder Saison, also damals dann direkt danach und dann halt vor jeder Saison quasi eine Ansprache innerhalb der Mannschaft, dass das quasi komplett konträr zu den Werten des Vereins steht und jeder, der auch nur in strengerem Verdacht steht, wird zumindest einmal nicht spielen und in weiterer Folge den Verein verlassen müssen. Ja. Und natürlich verlagert sich es weiter runter, weil wo weniger Kontrolle, ja, und man sieht es einfach auch, ja, also ich meine, man braucht nur bei uns schauen, bei uns ist noch viel mehr mediale Aufmerksamkeit da als überall anders in der dritten Liga in Österreich, ja, vielleicht noch in Steyr und in Salzburg, wo es ähnlich ist, ja, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden und möchte auch niemandem das zu nahe treten, ja, aber rein von den Zuschauern, glaube ich, gibt es wenig Vereine in der dritten Liga, die so in der Auslage stehen wie der Sportclub. Ja, man fährt aber auch Woche für Woche vom einen Dorf ins andere gefühlt. Ja? Und dort schaut niemand so genau hin. Ja? Also zumindest aus der Öffentlichkeit. Ja? Und natürlich ist dort leichter. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dort leichter ist. Ja? Weil Leute, die, also in unserer Liga gibt es einfach nur ganz, ganz wenige Profis oder ganz, ganz wenige Spieler, die nur vom Fußball leben können. Ja? Alle anderen gehen nebenbei einem Job nach. Ja, Also reicht natürlich von bis. Ja? Also auch wir haben Lehrer in der Mannschaft zum Beispiel, ja? Also AHS-Lehrer. Ja? Wir haben aber auch Leute, die sagen, ja, ich komme mit dem bisschen, was ich mit dem Fußball verdiene, aus. Ja? Und natürlich, je mehr Geld denen geboten wird, oder sozusagen die Fixum, das Fixum in der RLO ist einfach nicht so hoch, als dass die Leute nicht anfällig werden können. Ja? Also, man kann also natürlich argumentieren, Gier ist ein Hund und das hat mit der RLO nichts zu tun, weil es kann in der zweiten Liga genauso sein, weil auch dort sind ist die Mindestbezahlung für Spieler in Wahrheit ein Witz. Ja,
ja. Ja. Jetzt geht es ja bei dieser internationalen Recherche auch stark um diese Datenscouts, also jene Personen, die dann auf die Spiele kommen, meistens mit einem Smartphone und einfach laufend Daten übermitteln. Die werden von großen Datenunternehmen häufig beauftragt. Hast du da das Gefühl, dass das im Bereich des Möglichen ist, für einen Verein wie den Sportclub diese Datenscouts überhaupt ausfindig zu machen und die dann auch zu konfrontieren, wo diese Daten landen?
Wenn man es darauf anlegen würde, ja, würde man vermutlich in 9 von 10 Fällen, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, ja, auf tickernde Menschen für diverse Live-Ticker treffen, weil die hängen auch dauernd am Handy und klopfen irgendwelche Daten ein. Ja? Das Medienteam im Sportclub sind selber wechselnd zwischen pro Spiel zwischen 8 und 14 Personen. Das heißt, auch die Auswärtsmannschaften haben manchmal in unserer Liga selber Datenmenschen mit, also im Sinne von Tickermenschen mit. Könnte man wahrscheinlich bei einem normalen Meisterschaftsspielen vermutlich eher als bei den großen Spielen, weil wenn es da wirklich voll ist, sehe ich quasi keine Chance, also auch mit der Infrastruktur. Wir haben kein Dach, wir haben enge Reihen, bis ich da irgendwo bin und das auch überhaupt zu merken. Ja? Und natürlich, das alles gesetzt den Fall, man kann sich's leisten, eine Person abzustellen, die wirklich drauf schaut. Ja, weil so im Vorbeigehen, ja, schwierig natürlich, ja, weil es haben da bei uns hunderte Leute gleichzeitig ein Smartphone draußen. Ja.
Also eigentlich kaum umsetzbar, wie ich es jetzt rausgehört habe, oder schwer umsetzbar.
Naja, das ist immer so, das ist einfach eine Frage des Willens. Ja? Legt man es drauf an, solche Leute zu finden, wird man sie, sofern sie kommen, vermutlich finden. Ja, auch okay. Bei uns, ja. Also wenn man nimmt, die haben jetzt einen Zuschauerschnitt von, ich schätze mal, 1700 diese Saison.
Es ist schon sehr schwer, da die Leute ausfindig zu machen, oder?
Das teilt sich im Normalfall auf 2 Tribünen auf. Ja. Die Haupttribüne hat knapp 2000 Fassungsvermögen, ein bisschen mehr. Die Friedhofstribüne auch 2000. Wenn man nimmt, das sind ungefähr 50-50 in der Aufteilung. Ja. Man müsste halt aktiv durchgehen, man müsste halt einen Freiwilligen finden, der aktiv durchgeht. Ja, und bewusst drauf schaut. Ja, also ich halte es nicht für unmöglich. Ja. Also natürlich ist es schwierig, ja, weil die Person müsste geschult sein. Ja. Die Person müsste natürlich auch genau wissen, wonach sie sucht, im Sinne von was hast du da für Daten eingeben? Und also wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch die richtigen Fragen stellen, um überhaupt zu kommen, weil aufgrund welches Anfangsverdachts soll ein Freiwilliger vom Wiener Sportclub jemanden sagen, ja, zeig mal dein Handy her. Ja, ja. Also funktioniert ja auch nicht. Insofern ist das natürlich schwierig.
Ja. Das Problem scheint ja auch zu sein, dass oft diese Datenscouts in doppelter Mission unterwegs sind. Zum einen für Unternehmen auch wie Sportradar oder AMG sammeln sie Daten, um den Wettmarkt auch zu überwachen zu können und Frühwarnsysteme zu bedienen. Auf der anderen Seite gelangen dann auch Daten eben an Wettanbieter, die das dann anscheinend auch für nicht nur so positive Zwecke verwenden. Kurz gefragt wäre jetzt, wir sind Strategien jetzt durchgegangen. Habt ihr beim Sportclub eine Antwort, wie man gegen diese Datenscouts, gegen diese Spielmanipulationen oder dieses Element der Spielmanipulationen was machen könnte?
Das ist eine große Frage für einen kleinen Verein. gerade in so einer Doppelfunktion und gerade dann, wenn sie sich nicht akkreditieren, ja, also beim, soll ich sagen, dieses dieses nicht akkreditieren müssen oder wollen, ja, ist bei kleinen Vereinen halt viel leichter zu umgehen, weil ich meine, in der RLO gibt es eine Preisbeschränkung. Ja, das heißt, die Sitzplatzkarte darf maximal, ich glaube, aktuell 12 oder 13 Euro kosten. Ja, das fällt halt einfach weniger ins Gewicht, also vom Gehalt gefühlt, ja, als wenn ich mal beim LASK zum Beispiel, der jetzt mit dem neuen Stadion jetzt nicht die billigsten sind, ja, wenn ich dort auf der Haupttribüne sitzen will und in Ruhe will, werde ich wohl eher zwischen 30 und 50 ablegen. Und das fällt dann natürlich noch mehr, da lassen sich vermutlich die Leute eher akkreditieren. Ja, da muss man halt, natürlich kann man AGBs aufsetzen für Menschen, die quasi die guten Datensammler bedienen, ja, und denen hochtrabend erklären, da sollten sie die Daten widerrechtlich an Dritte weitergeben, steht vermutlich auch im Dienstvertrag mit Sportradar und Co. Ja, dann haben sie mit hohen Penalen zu rechnen. Ja, das ist dann die Jure-Seite, die de facto Seite wird so ausschauen, dass es niemand kontrollieren kann, es sei denn, ich kann die Handys konfiszieren und schauen, wo was hingeschickt worden ist oder eingegeben worden ist. Ja, natürlich könnte man jetzt, also das, was ihr vermutlich auch gerade macht, oder wäre so mein journalistischer Ansatz, als jemand, der aus der Branche kommt, wäre wahrscheinlich Mitarbeiterinnen von guten Firmen ausfindig zu machen und zu schauen, ob sich die irgendwie, ob man dort irgendwie Zugriff auf Internetprotokolle, sonst was Zugriff kriegt und schauen, ob man über ein oder zwei Beispiele rausfinden kann, ob die vielleicht auch die Schattenseiten des Business beliefern. Ja, aber was weiß ich schon. Ja,
Also auf
bin überhaupt.
Vereinsseite siehst du einfach die Möglichkeiten sehr beschränkt.
Ja, gerade in der dritten Liga. Es ist einfach, ich müsste, bevor ich irgendwas tun kann, ja, ich könnte natürlich jede Art von Datensammlern aussperren. Dazu müsste ich allerdings wissen, ob sie überhaupt da sind. Ja. Nachdem das bei uns nicht der Fall ist, ja, oder nicht wissentlich der Fall ist, ja, sind mir quasi die Hände gebunden, weil ich kann nicht jedem, der so aussieht, als würde er sagen, du, nö, bitte raus. Das kann ich einfach nicht machen. Insofern ist das in unteren Ligen. Also die globale und große Lösung wäre, Wetten ausschließlich auf Profifußball aus.
Jetzt kommen wir zu unserem Podcast-Report.
Hallo, mein Name ist Mario Friedl und ihr werdet den Podcast Talk und Songs vorstellen. Was ist Talk und Songs? Talk und Songs ist ein Podcast, ein biografischer Podcast, wo man auf das Leben oder die Karriere von Sportler und Sportlerinnen zurückblicken. Es ist vermehrt Fußball das Thema. Beim Fußball ist so, dass man erstens einmal auf ehemalige Spieler der SVRI zurückschauen, also auf deren Karrieren, wie zuletzt Michi Angerschmidt oder Herwig Drechsel, aber auch viele Spieler der Union Gurten, Regionalliga-Truppe aus dem Innviertel, bekannt wahrscheinlich eh bei den Zuhörern, viele Spieler dabei haben, aber auch Amateurspieler aus den unteren Ligen erzählen da über ihre Geschichten. Aber nicht nur übers Leben und die Fußball-Spielkarriere blickt man zurück, sondern man schaut sich ein bisschen den Musikgeschmack an und wir spielen da Musik dazwischen, die Lieblingssongs der Gäste. Der Podcast kommt im freien Radio Innviertel, Radio FRI, ist dort in der Mediathek zu finden. Er ist einmal in der Woche. Aktuell befindet er mich in der ersten Staffel, die was im November fertig ist. Und nächstes Jahr geht es mit der zweiten Staffel dann wieder voll motiviert weiter. Es würde mich freuen, wenn es reinhören wird. Wie gesagt, zu finden im freien Radio im Viertel in der Mediathek.
Das war Mario Friedl vom Podcast Talk and Songs. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder was auch immer ausrichten wollt, dann geht es am besten direkt an hirt@balestra.at oder über unsere Social Media Kanäle. Wenn ihr die Arbeit des Balestra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder noch besser werdet Mitglied im Balestra Supporters Club. Alle Infos dazu findet ihr unter balestra.at. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Balestra Podcast Redaktion, das sind Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.